Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. Wir haben an dieser Stelle hinlänglich über Stromerzeugung gesprochen und natürlich auch über Stromleitungen. Das ist ja unser Metier bei 50 Hertz. Also solche Leitungen, die wie Wäscheleinen sich quer durchs Land ziehen und auch solche, die in der Erde vergraben werden. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie so ein Stromübertragungsnetz eigentlich entwickelt und ausgebaut wird? Wer macht eigentlich die Vorschläge, ob irgendwo eine neue Leitung gebaut oder eine bestehende Leitung verstärkt wird? Wie sieht dieser Prozess aus? Wer kann da alles an welcher Stelle mitreden? In der Folge 19, könnt ihr gerne nochmal nachhören, hatte ich das bereits mit unserem Chief Operations Officer Dirk Biermann angerissen. Wir haben darüber gesprochen, welche technischen Maßnahmen es gibt, bestehende Leitungen erstmal höher auszulasten, bevor man etwas ganz Neues baut. Oder wie man zum Beispiel eine Trassenführung findet, die möglichst effizient ist und die Eingriffe in Landschafts- und Naturräume reduziert. Heute aber geht's ums große Ganze, und zwar um den Netzentwicklungsplan Strom. Und meine Gesprächspartnerin ist eine Frau, die sich schon ziemlich lange damit beschäftigt, wie das deutsche Stromübertragungsnetz weiterentwickelt wird. Sie ist wie ich, das darf ich schon mal verraten, keine Ingenieurin. Und das ist vielleicht ein Glücksfall, weil wir dann uns nicht verlieren werden in den elektrotechnischen Tiefen des Netzentwicklungsplans, sondern wir sprechen heute mehr über den Prozess. Ich begrüße ganz herzlich hier am Mikrofon meine Kollegin Eva Hecke-Goldschmidt. Herzlich willkommen, Eva.
Moin, Volker. Schön, dass ich heute da sein kann.
Da haben wir es schon gehört. Moin. Da kommt ein nordischer Einschlag in der Sprache hier durch. Eva, wo bist du zu Hause?
Oh, ich komme aus Niedersachsen, habe dann in Thüringen studiert und bin dann lange Zeit in Berlin gewesen und lebe aber mittlerweile mit meiner Familie bei Kiel.
Okay, und du hast ja schon die nordische Sprache oder die Sprachfärbung schon so ein bisschen zugelegt, ne?
Ich nehme das gar nicht so wahr.
Doch, aber ich nehme es wahr. Bei uns giltst du als Nordlicht, aber
damit
kannst du gut umlegen. Okay. Kennst du eigentlich noch Telefonbücher?
Ja, doch.
Ja?
Auch Quellekataloge.
Quellekataloge, das ist sogar eine noch bessere Analogie. Wir haben hier vor uns so eine Art Quellekatalog oder ein Telefonbuch liegen. Das ist nämlich der Netzentwicklungsplan Strom. Wenn wir jetzt da mal drauf schauen, das ist nicht nur ein Buch, sondern es sind vier genau genommen. So die Leute draußen, die uns hören, können das ja nicht sehen, deswegen müssen wir das verständlich machen. Was ist denn das mehr so, Telefonbuch Buxtehude oder Berlin?
Das sieht eindeutig schon eher nach Berlin aus. Also wir haben hier wirklich große Spiralbindungen, mit denen viele hunderte Seiten zusammengebunden sind. Und das ist der letzte Netzentwicklungsplan in seiner vollen und ganzen Schönheit und Dicke an dieser Stelle.
Da müsst ihr aber wissen, wir verschwenden hier nicht unnötig Kopierpapier. Diese Exemplare werden nur ganz selten ausgedruckt. Die werden als PDF zur Verfügung gestellt und auch in einer Datenbank. Jetzt gucken wir uns das mal an, diese vier Bücher, die wir ja haben. Also das dickste ist der, was steht da drauf?
Der Anhang zum Netzentwicklungsplan Strom 2037 mit Ausblick 2045 in der Version 2023, zweiter Entwurf, und es handelt sich um die Onshore-Steckbriefe.
Super, das ist ehrlich gesagt ein Fall für das Bürokratieentlastungsgesetz. Schon allein dieser Titel ist wirklich sehr, sehr eingängig.
Wir versuchen hier strukturiert den Leserinnen und Lesern einen Überblick zu geben, worum es gerade geht.
Genau, also das ist nur der Anhang. Da sind quasi alle Projekte mit Steckbriefen, genauen Beschreibungen, mit Karten aufgelistet, was es an notwendigen Leitungsprojekten geben soll. Jetzt haben wir da hinten aber noch mehr liegen. Vielleicht kannst du die mal vorkramen, dein Handy runternehmen. Da haben wir was ganz Dünnes. Was ist das denn? Das Dünnste. Fangen wir mal mit dem Dünnsten an.
Das Allerdünnste, das ist unser NEP-Kompakt. Das ist wirklich so der kürzeste Überblick, wenn man sich echt einfach mal einen schnellen Überblick über den Netzentwicklungsplan verschaffen möchte. Empfehlen wir NEP-Kompakt, wie der Name sagt. Hoffentlich ein kompakter Überblick. Und wenn man dann weiter in die Details einsteigen will.
Halt, den, ich meine, wir sind ja hier hörerfreundlich, also den kann man sich auch runterladen auf der Seite netzentwicklungsplan.de.
Richtig.
NEP Kompakt, da findet ihr das alles auf wenigen Seiten. Das ist ganz schlank, vielleicht 20 oder so, ne?
Lesen wir nach. Ah, etwas mehr sind es doch, 34.
Okay, aber wir haben uns viele
Abbildungen.
Viele
drin.
Bilder drin. Abbildung. Keine Bilder, ne? Nicht keine falschen Erwartungen hier wecken. Und dann haben wir was da noch Schönes?
Es gibt ja nicht nur Onshore-Projekte, sondern natürlich auch Offshore-Projekte.
Also für alle, die es nicht wissen, Onshore ist immer an Land, Offshore ist auf dem Meer.
Richtig, auch dort haben wir für jedes Projekt eine detaillierte Beschreibung. Und dann gibt es natürlich den eigentlichen Berichtsteil, wo im Prinzip das ganze Vorgehen der Analyse beschrieben wird. Wie kommen wir denn zu den Projektsteckbriefen ganz am Ende? Wie sieht der Prozess aus, der da vorgeschaltet ist?
Wie viele Seiten hat der? Schau mal rein.
Ja, also inklusive Glossar aller Inhaltsverzeichnisse etc. pp. 267 Seiten.
Kann man jetzt nicht abends vor dem Einschlafen mal kurz durchlesen, es sei denn, man will sehr schnell einschlafen. Aber es ist so eine Jahreslektüre, wenn man es jetzt auf dem Nachttisch so legen
haben möchte. Ich glaube ja auch, dass die wenigsten Leserinnen und Leser bei Seite 1 anfangen beim Netzentwicklungsplan.
Ich glaube, die meisten lesen wirklich dieses grandiose Vorwort, dieses Editorial, weil das so mitreißend ist. Und einen guten Überblick gibt.
Oder das NEP-Kompakt.
Oder das NEP-Kompakt. Ja, du bist ja, Eva, so eine ganz alte Häsin, kann man sagen, beim Netzentwicklungsplan. Du warst quasi von Anfang an dabei. Wann ging das überhaupt los mit diesen Netzentwicklungsplänen? Wann wurde der erste aufgelegt, quasi den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschrieben, so etwas zu machen?
Der Prozess ist 2011/12 gestartet. Da durften die vier Übertragungsnetzbetreiber tatsächlich zum allerersten Mal einen Netzentwicklungsplan gemeinsam veröffentlichen. Also mussten sich auch erstmal einen gemeinsamen Arbeitsprozess überlegen dafür.
Und sah der damals anders aus als heute? Jetzt mehr Buxtehude und weniger Berlin vom Umfang?
Da war es noch nicht ganz so dick. Es waren tatsächlich weniger Projekte, die wir dargestellt haben. Tatsächlich.
Ja. Okay, seitdem ist viel passiert. Der wird, in welchem Tonus kommt immer so ein Netzentwicklungsplan?
Auch da gab es eine Veränderung über die Jahre. Zu Anfang war das tatsächlich ein jährlicher Prozess. Das hat man dann irgendwann umgestellt auf einen zweijährlichen Turnus. Und dabei ist es geblieben. Zwischendurch gab es auch nochmal ein eigenes Produkt, das hieß Offshore-Netzentwicklungsplan, der ONEP. Das hat man dann irgendwann zusammengeführt. Trägt dann vielleicht auch zu bei, dass das einzelne Dokument jetzt noch dicker geworden ist. Vorher war es dann zweigeteilt. Also da ist auch immer wieder Veränderung im Netzentwicklungsplanprozess.
Dass der jetzt so umfangreich geworden ist, woran liegt das? Liegt das daran, dass sich die Leute, die den schreiben, eher so literarisch verausgaben und mehr schreiben wollen, weil sie das so literarisch so wertvoll finden? Oder liegt das daran, dass einfach die Zahl der Projekte zugenommen hat?
Natürlich liegt das an der Zahl der Projekte. Und das ist ja nicht einfach nur so, dass wir hier gerne mehr Projekte aufschreiben möchten, weil wir es so spannend finden, uns neue Projekte zu überlegen, sondern das leitet sich ja aus dem Bedarf ab, den wir analysieren. Und wenn wir weiter nach vorne schauen, und der Netzentwicklungsplan hat zu Anfang 10 Jahre nach vorne geschaut und mittlerweile schauen wir dann jetzt auf das Jahr 2037 und das Jahr 2045, und die Anforderungen haben sich einfach immer weiter verändert hin zum Thema Klimaneutralitätsnetz. Und daraus hat sich halt ein stärkerer Netzausbau und Netzverstärkungsbedarf ergeben.
Gehen wir mal chronologisch vor. Wie wird so ein Netzentwicklungsplan erstellt? Was ist der allererste Schritt, den die Expertinnen und Experten bei uns Übertragungsnetzbetreibern da machen?
Wir starten immer wieder mit dem Szenariorahmen. Das ist ein Dokument, wo dargelegt ist, was denken wir denn, wie sich die Energielandschaft in den nächsten 10, 15, dann jetzt bis 2045 betrachten wir, also in den nächsten Jahren verändert. Mhm. Und da machen wir Übertragungsnetzbetreiber einen Vorschlag für verschiedene Szenarien. Also es ist nicht nur die eine Zukunft, sondern verschiedene mögliche Zukünfte, die wir nach Auswertung von verschiedenen Studien, unserer eigenen Einschätzung und so weiter darlegen. Da machen wir einen Vorschlag, den schicken wir an die Bundesnetzagentur. Und die Bundesnetzagentur schaut sich das ganz genau an, macht einen Konsultationsprozess dazu, holt sich also nochmal andere Perspektiven rein und bestätigt dann irgendwann einen Szenariorahmen. Der kann ganz anders sein als das, was wir vorgeschlagen haben, kann Teile davon übernehmen, ganz ähnlich sein. Und das ist dann der Startpunkt für die Übertragungsnetzbetreiber, sobald diese Bestätigung vorliegt, dass wir sagen, okay, das ist das Datenset, mit dem fangen wir jetzt unsere Netzanalysen an.
Wir machen aber auch zwei Entwürfe, ne? Wir machen den ersten Szenario-Rahmenentwurf, der geht zur BNetzA, und dann machen wir auch noch einen zweiten.
Richtig.
Lass uns nochmal kurz über den Inhalt dieses Szenario-Rahmens sprechen. Du hast gesagt, das ist sozusagen die Landschaft, die Energielandschaft, die wir da sozusagen abbilden. Welche Parameter gehören denn dazu? Ein Punkt ist natürlich der Energieverbrauch. Was erwarten wir denn? Wie wird der Energieverbrauch in 10, 15, noch länger, jetzt 25 Jahren aussehen? Ne? Das ist eine ganz wichtige Kenngröße, weil der Energieverbrauch bestimmt ja auch maßgeblich mit den Transportbedarf.
Richtig.
Aber was sind das für andere Kenngrößen, die da noch reinfließen?
Naja, damit dieser Verbrauch sozusagen überhaupt existieren kann, braucht es ja die Erzeugungsseite. Und da werden dann Annahmen getroffen, haben wir viel Erzeugung aus Onshore-Windenergie, aus Offshore-Windenergie, wie viel PV fließt dort ein, also Photovoltaik. Also einfach, woher kommt denn dieser Strom, für den wir eine Nachfrage annehmen? Es gibt aber auch Faktoren wie zum Beispiel die Preisstruktur, was nehmen wir dort an? Und überhaupt, wie ist die Nachfrageseite denn ausgeformt? Also werden Annahmen getroffen, zum Beispiel Wärmenachfrage oder Mobilitätsseite. Also wird wirklich detailliert hergeleitet, woher diese Nachfrage kommt.
Und diese Zahlen, die wir sozusagen als Basis nehmen, holen wir die aus dem luftleeren Raum? Fragen wir da die Automobilhersteller, wie viele Elektroautos wollt ihr verkaufen? Oder fragen wir Windparkprojektierer, wie viele Windräder wollten ihr in den nächsten Jahren so bauen? Oder was sind die gesetzlichen Leitplanken, an denen wir uns da orientieren müssen?
Es kommen tatsächlich verschiedene Faktoren zu. Du sagst es klar, es gibt gesetzliche Leitlinien, die wir beachten. Gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es Ziele.
Also jetzt zum Beispiel 2030er Ziel, ne? Gibt es jetzt die jetzige oder die noch amtierende Bundesregierung gesagt hat, bis 2030 80% des Strombedarfs in Deutschland sollen aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das muss man dann wahrscheinlich in so einem Szenariorahmen abbilden.
Genau, das muss man berücksichtigen. Und wir schauen uns verschiedene Studien an von Instituten und versuchen da einen guten Querschnitt zu finden und machen auf dieser Basis dann Vorschläge.
Mhm. Über so ein paar Zutaten haben wir jetzt schon mal gesprochen. Also der Stromverbrauch ist wichtig, den wir vermuten in der Zukunft. Die erneuerbaren Energien, also vorwiegend Wind und Sonne, weil die sehr dynamisch eben sind und weil es auch ambitionierte Zubauziele gibt. Die konventionellen Kraftwerke, deren Rolle in der Zukunft spielt auch eine Rolle. Aber da gibt es jetzt auch noch so ein paar neuere Sachen, die für das Stromsystem der Zukunft wichtig sind. So Flexibilitäten. Was ist denn das zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel ist das dann sowas wie ein PV-Batteriespeicher oder sowas wie Demand-Side-Management. Also die Frage, welche Lasten kann ich vielleicht auch abschalten, dann wenn sie nicht für das Netz dienlich wären und wann kann ich eine Nachfrage zuschalten, um diese eben in diesem doch dynamischer werdenden System dann auch gut nutzen zu können.
Also dass die Wirtschaft oder Industrie sozusagen ihren Stromverbrauch anpassen an die Preise und an das jeweilige Angebot, ne? Und auch Batteriespeicher, Großbatteriespeicher spielt da auch, glaube ich, eine Rolle. Und auch so Power-to-Heat-Anlagen, also Anlagen, die Strom in Wärme umwandeln. Also nicht der gesamte Strom, der erzeugt wird, soll zukünftig über Netze irgendwo hin transportiert werden in Echtzeit, sondern in diesem Szenariorahmen ist schon eingepreist, dass es so Art Speichermöglichkeiten letztendlich gibt.
Ja.
Kurzzeitspeicher in Batterien oder eben Langzeitspeicher eben in solchen Elektrolyseuren oder Umwandlung in anderes.
Mhm.
Genau. So, jetzt haben wir also den Szenariorahmen da mal erstellt. Wer redet denn da alles mit, bis der mal so gültig ist, sodass wir dann weiterarbeiten können? Oder sag mal, wer entscheidet dann am Ende? Wir geben das Werk ab und dann?
Nimmt sich das die Bundesnetzagentur. Wie gesagt, macht nochmal einen Konsultationsprozess, also lädt auch dazu ein, dass man sich dort einbringt und mit seiner Stellungnahme nochmal bewertet, was wir als Übertragungsnetzbetreiber vorgeschlagen haben.
Doppelt knet hält besser. Also
richtig.
Das heißt, die machen auch eigene Veranstaltungen und kann man da also mitdrehen. Jetzt gucken wir uns mal an, wo wir denn gerade stehen. Also es gab einen Netzentwicklungsplan, der wurde 2023 sozusagen
veröffentlicht.
Der hat das Zieljahr 2035 und die Projekte, die da drin sind, die wurden alle in den Bundesbedarfsplan übernommen oder nicht?
Wir haben das Zieljahr 2037 und 2045 im Ausblick und nein, es sind bei weitem nicht alle Projekte jetzt dann in den nächsten Bundesbedarfsplan eingegangen, sondern einige Projekte wurden jetzt kürzlich verabschiedet im Bundestag und einige stehen noch zur Diskussion und man muss schauen, wie das Verfahren weitergeht.
Wir hatten ja ganz am Anfang uns hier dieses dicke Konvolut angeguckt, das ist eben dieser Netzentwicklungsplan 2023, der eben bei der Bundesnetzagentur lag und auch bestätigt worden ist. Und der guckt bis ins Jahr 2045. Da taucht der Begriff Klimaneutralitätsnetz auf. Was soll das schon wieder? Muss das sein? Gerade jetzt?
Das muss sein.
Nein,
das muss sein. Wenn wir alle hier eine gute Zukunft haben, dann brauchen wir eine klimaneutrale Wirtschaft, dann brauchen wir ein klimaneutrales Energiesystem und gerade ein klimaneutrales Energiesystem, was dann eben für andere Sektoren die Basis schafft, damit der Verkehrssektor und alle anderen eben auch auf eine verstärkte Nutzung von treibhausgasneutrale Energie umgestellt werden kann.
Also Strom ist so ein bisschen der Schlüsselenergieträger, um auch andere Bereiche, Verkehr, Industrie und so weiter, Gebäude beheizen,
richtig,
klimaneutral
das möglich machen zu können,
das möglich machen kann.
Ja, genau. Und wir haben auf 2045 geschaut als das Zieljahr, was die Bundesregierung vorgesehen hat für Klimaneutralität in Deutschland, und haben halt erstmalig analysiert, wie müsste denn dieses Stromnetz aussehen, wenn wir wirklich 2045 das erreicht haben wollen.
Jetzt haben wir ja schon über die verschiedenen Schritte gesprochen. Wir haben also diesen Szenariorahmen mit den Grundlagen. Mhm. Was erwarten wir für den Stromverbrauch? Was rechnen wir? Welche Erzeugungsanlagen gibt es? Wind, Sonne und so weiter. Die Speicher, das haben wir jetzt alles mal zusammengetragen, haben uns das bestätigen lassen von der Bundesnetzagentur. Und jetzt geht es darum, konkrete Leitungsbauprojekte sozusagen daraus zu machen. Wie muss man sich das vorstellen in diesem 4-ÖNB-Kreis? Was für Experten und Expertinnen sitzen da dran und brüten über diesen Szenariorahmen oder über diesen Netzentwicklungsplan? Sind das Mathematiker, die da irgendwie einen Taschenrechner haben, drei Zahlen zusammenrechnen und dann wird da irgendwas ausgeworfen? Ist das nur eine künstliche Intelligenz, wo man so ein paar Stichworte reinwirft und dann kommt husch irgendwie so ein Plan raus? Wie läuft da diese Zusammenarbeit?
Also natürlich kommen da vorrangig oder vielfach Elektroingenieurinnen und Elektroingenieure zusammen, aber natürlich auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus angrenzenden Fachbereichen, die gemeinsam an den verschiedensten Teilen dieses Netzentwicklungsplans mitwirken. Ja, also wir haben die Kolleginnen, die sich einfach wirklich ganz tief in Studienlagen, in weitere Zukunftsentwicklung, ja, Entwicklungspfade und regionale Verteilung von erneuerbaren Energien etc. eingegraben haben und die dann Vorschläge für diese Szenarien machen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Marktsimulationen beschäftigen. Mhm, ja, also
was ist das, Marktsimulation?
Na, wie könnte dann dieser Energiemarkt mit diesen veränderten Rahmenbedingungen wirklich funktionieren? Welche Stromflüsse sozusagen können wir, Stromhandel erstmal, welchen Stromhandel können wir antizipieren? Was wird denn da mutmaßlich passieren? Und das machen wir stundenscharf für das ganze Jahr, werden dort Analysen gefahren. Und das ist dann wiederum die Grundlage, um dann wirklich sich das Stromnetz anzuschauen und zu sagen, okay, 2037, bis dahin haben wir schon noch die ein oder andere Stromleitung fertig, die jetzt gerade im Jahr 2025 noch im Bau ist. Antizipieren wir mal, die ist im Einsatz, dann gucken wir uns das an und sagen, fehlt leider immer noch ein bisschen was. Was brauchen wir denn dann, um die identifizierten Übertragungsbedarfe zwischen zwei Punkten dann zu lösen? Und dann kommen wir zu dem Thema Nova, was du hier auch schon mal besprochen hast. Reicht eine Optimierungsmaßnahme? Brauchen wir eine Verstärkungsmaßnahme? Oder ist es tatsächlich eine Ausbaumaßnahme? Und da kommen dann die Teams aus den Netzanalysen Onshore und Offshore zum Tragen und machen da Vorschläge. Es werden einfach x-fache Optionen durchgespielt. Also ganz viele verschiedene Kombinationen von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die man hat. Ne? Dass man sagt, okay, wir könnten diese und jene Verstärkungsmaßnahmen kombinieren oder wir könnten hier eine Ausbaumaßnahme kombinieren. Wie wirkt sich das im Gesamtsystem aus? Weil wir reden ja über Netze, nicht nur über einzelne Stränge, sondern alles hängt mit allem zusammen. Und da gibt es natürlich immer ganz viele verschiedene Optionen und da versucht man ein Optimum zu identifizieren.
Und gucken wir da nur auf Deutschland wie auf so eine Insel oder blickt man so ein bisschen auch über die Grenzen hinaus?
Selbstverständlich, wir sind ja hier ein europäisches Verbundnetz und das ist auch nochmal wieder eine eigene Betrachtungsebene, eben zu schauen, ja, welche Entwicklungen gibt es im europäischen Umland. Da schauen wir auf den TYNDP.
Der 10-Jahr-Plan. Das klingt wie in der DDR, ne? 5-Jahresplan. In der europäischen gibt es einen 10-Jahresplan, nicht einen 5-Jahresplan. 10-Jahresplan für die Netzentwicklung. Der ist so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen gröber gestrickt, weil er eben ganz Europa im Blick hat und vor allem eben diese grenzüberschreitenden Leitungen da eine wichtige Rolle spielen.
Genau, da gibt es diese grenzüberschreitenden Leitungen, die Interkonnektoren. Und es gibt eben auch für Europa Szenarien, wie geht dort die Entwicklung im erneuerbaren Energienbereich voran? Wie ist dort die Nachfrageentwicklung? Und insofern fließt das absolut auch in diesen Netzentwicklungsplan, in die Analysen mit ein.
Ist das denn so, dass wir uns jetzt da schön Zeit lassen können? Wenn wir den Szenariorahmen vorgelegt haben, kann man sich erstmal so ein bisschen ausruhen. Sagen, boah, jetzt haben wir ja alle Zeit der Welt, es hetzt uns jetzt ja keiner. Jetzt rechnen wir mal in Ruhe hier was aus. Oder ist das eng getaktet? Nein. Haben wir da gesetzliche Vorgaben, bis wann wir das mal liefern müssen?
Ja, das ist ehrlich gesagt echt immer ein angespannter Prozess, der ja mit vielen Hinweisen, was denn die Urlaubsplanung angeht, versehen ist. Nein, das...
Weil die Binnenzeit das blöderweise immer in den Sommerferien haben möchte oder in den Osterferien.
Nee, das Anstrengendere ist, dass wir nur 10 Monate Zeit haben. Sobald die Genehmigung des Szenariorahmens da ist, springt die Uhr an. Das sieht das Energiewirtschaftsgesetz so vor, dass wir eben nicht hier bummelig sitzen und mal gucken, was so passiert, sondern dann halt auch wirklich loslegen. Heißt, dann starten wir sofort in diesen ersten Entwurf, dann legen wir den vor, wir machen die Konsultationsphase, wir gucken uns die Stellungnahmen an, die uns erreicht haben, arbeiten die in den zweiten Entwurf ein, geben den zweiten Entwurf ab und das sollte spätestens nach 10 Monaten der Fall gewesen sein.
Jetzt ist ja so, wir errechnen ja nicht nur, welche Leitungen da sinnvoll wären, Verstärkungen und so weiter, diese Lastflussberechnung, sondern das Ganze kostet ja auch echt viel Geld. Das kann man ja jeden Tag in der Zeitung lesen. Netzausbau wahnsinnig teuer, mehrere 100 Milliarden Euro kostet das Ganze. Das heißt, wir müssen ja auch noch die Kosten berechnen. Wie gehen wir da vor? Fragen wir da die Lieferanten, oh, was kostet der Spaß und Trafo, was habt dann da? Oder haben wir da so Modellannahmen, was jetzt ein Kilometer Kupferkabel so kostet? Mal Pi mal Daumen, wie funktioniert das, ohne dass jetzt Preise für jeden Trafo oder so hier benennen können?
Könnte über den Äther gehen. Wir stimmen sogenannte Standardkostensätze tatsächlich für einzelne Elemente ab. Da fließen Preisentwicklungen natürlich selbstverständlich ein. Da fließt auch ein, dass es auch mal Risiken gibt, zum Beispiel im Offshore-Bereich, ne, dass dann der Grund doch schlechter beschaffen ist, als man sich das vielleicht so gedacht hat. Die Verlegung aufwendiger ist als gedacht und ähnliches. Und
oder dass es eben bei bestimmten Komponenten Knappheit gibt auf dem Markt.
Ne?
Also
absolut.
Zum Beispiel Konverter, diese haben wir hier auch schon mal über gesprochen, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, sind halt wahnsinnig teuer geworden in den letzten Jahren, weil es so eine hohe Nachfrage gibt.
Genau, und dann auf Basis dieser Kostenschätzung legen das neben die ermittelten Komponenten, die wir brauchen, neben die ermittelten Kilometer, neben die ermittelten Netzanwendungssysteme, legen wir neben die ermittelten Kilometer und leiten daraus halt einen Gesamtkostenbeitrag für den Netzausbau ab. Also die Investitionen, die wir tätigen sollten, wenn wir ein Klimaneutralitätsnetz haben möchten.
Mhm. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo wir gerade stehen. Also wir haben jetzt 2 dieser Werke quasi so ein bisschen in der Mache. Fangen wir mal mit dem Szenariorahmen, Entwurf oder Entwürfen an. Wie ist da der aktuelle Stand? Welchen haben wir da gerade abgeliefert? Und worauf warten wir?
Wir haben gerade den Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 2037, 2045, 2025 abgegeben.
Also auf der Basis 2025, dieses Jahr.
Genau, heißt sozusagen, um das nochmal zu übersetzen, Zieljahr 2037, zweites Zieljahr 2045 und 2025 möchten wir das Ganze gerne vorstellen. Das haben wir abgegeben, haben wir der Bundesnetzagentur vorgeschlagen, letztes Jahr schon 2024 und wir warten derzeit darauf, dass die Bundesnetzagentur uns den Startschuss dann für diese 10-Monats-Phase gibt. Heißt, die Bundesnetzagentur prüft gerade, findet sie diese Szenario-Vorschläge, die wir gemacht haben, passend? Sieht sie andere Tendenzen? Wo möchte sie korrigierend eingreifen? Wo hat sie ganz andere Ideen? Und darauf warten wir.
Okay. Und wenn das dann bestätigt ist, dann tickt die Uhr 10 Monate gesetzlich. Dann müssen wir eben loslegen. Und dann eben wahrscheinlich gegen Ende diesen Jahres, 10 Monate an.
Voraussichtlich.
Irgendwie im Frühherbst oder so würde denn der erste Entwurf für den nächsten Netzentwicklungsplan vorliegen. Mit den Gasnetzen, da gibt es tatsächlich eine inhaltliche Überschneidung.
Korrekt.
Und wir haben erstmals für dieses sogenannte Klimaneutralitätsnetz haben wir ein bisschen enger mit den Gasnetzbetreibern zusammengearbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen hier. Wir haben uns irgendwie mit denen abgestimmt. Wieso, weshalb, warum?
Neben dem Transport von Elektronen braucht es auch ein Netz, in dem wir Moleküle transportieren können. Und es braucht halt eine sinnvolle Abstimmung. Wo macht es Sinn, auf Strom umzustellen, wenn wir in die Transformation gehen? Und wo macht es Sinn, auf Wasserstoff umzustellen? Und deswegen ist es total sinnvoll zu gucken, wie kriegen wir die Planung für das Stromnetz und die Planung für das Gasnetz besser miteinander verschränkt. Und da gab es, wie du gesagt hast, schon erste Zusammenarbeit auch in vorangegangenen Netzentwicklungsplänen. Und jetzt für den kommenden Netzentwicklungsplan sind wir nochmal wieder wieder einen kleinen Schritt weitergegangen. Wir haben eine gemeinsame Marktabfrage gemacht, wo wir ja auf Großabnehmer, Großverbraucher zugegangen sind und dort auch nochmal deren Pläne erfragt haben, gemeinsam als Gasnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber, um eben eine gemeinsame oder zumindest sich mehr angleichende Planungsbasis zu haben. Natürlich ist das ein Feld, wo gerade total viel Dynamik drin ist. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen an der Stelle. Aber zumindest wir versuchen da besser in die Abstimmung zu kommen.
Also wir haben zum Beispiel dann bei den Großverbrauchern, Industrieunternehmen oder auch Stadtwerke, die ein Fernwärmenetz haben, gefragt, was schätzt ihr denn, wie viel Strom braucht ihr in Zukunft? Was schätzt ihr denn, wie viel Wasserstoff braucht ihr in Zukunft? Und auch die Frage, was glaubt ihr denn, braucht ihr noch Erdgas in Zukunft oder nicht mehr? Na, es kommt ja jetzt noch ein weiteres Netz ins Spiel, was hier noch gar nicht auftauchte, nämlich das Wasserstoffnetz. Da wurden die Grundlagen jetzt geschaffen für ein sogenanntes Wasserstoffkernnetz. Und perspektivisch irgendwann mal soll es ja vielleicht gar keine Erdgasnetze mehr geben, sondern die werden dann umgerüstet zu Wasserstoffnetzen. Und da hängen eben, wie du gerade gesagt hast, Moleküle und Elektronen hängen da irgendwie sehr stark miteinander zusammen. Eva, vielen, vielen Dank für diesen tiefen Blick in den Netzentwicklungsplan. Ich will nicht sagen in die Untiefen des Netzentwicklungsplans, das haben wir uns und den Hörerinnen und Hörern erspart an dieser Stelle. Wer sich aber da so richtig reingraben will, es gibt die sehr schön gestaltete Website netzentwicklungsplan.de und da steht alles ausführlich drin, also auch die Historie der Netzentwicklungspläne kann man alle da herunterladen. Und nochmal hier der Werbeblock NEP Kompakt, die ganz leichte Lektüre für den schönen Abend im Kerzenschein.
Als Vorbereitung auf die nächste Konsultation.
Als Vorbereitung auf die nächste Konsultation. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen geht es weiter mit einer ganz wichtigen Sache, damit Strom überhaupt fließen kann, nämlich mit Gesetzen. Darüber werde ich mich mit einem Experten von 50 Hertz unterhalten. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.